Die größte Stärke von Bitcoin ist, dass ich mir um die Welt keine Gedanken machen muss. Mhm. Wie sich die Welt aus dem befreit, ist mir am Ende des Tages ziemlich egal. Bitcoin gibt mir die Möglichkeit, eine Lösung für mich und meine Familie sofort umzusetzen, ohne dass ich irgendjemanden um Erlaubnis fragen muss. Und das ist entscheidend. Wie die Welt sich aus diesem Schlamassel herausarbeitet, ist nicht mein Problem.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Nico Jilch eingeladen. Er ist Finanzjournalist und Unternehmer mit Fokus auf die Digitalisierung von Geld, Wirtschaft und Medien. Mit Was Bitcoin bringt, betreibt er einen der bekanntesten und größten deutschsprachigen Podcasts und YouTube-Kanäle zu Bitcoin, Finanzen und Geopolitik. Außerdem ist er Gründer sowie CEO von Binifico. Und neben seiner Arbeit rund um die Geldpolitik und Geldgeschichte ist er auch Vater. Und ich habe Nico kennengelernt letztes Jahr, weil er mich völlig überraschend in seinen coolen, mega bei mir sehr beliebten Podcast Was Bitcoin bringt eingeladen hat und ich dort das erste Mal tatsächlich über Bitcoin und Familie gesprochen habe. Und ich muss sagen, dass das, glaube ich, auch so für mich der Auslöser war, zu sagen, okay, das ist echt ein cooles Thema. Ich will damit jetzt auch mit meinem eigenen Podcast starten. Insofern, Nico, danke dir, dass du das damals so spontan gemacht hast. Und ich, sonst wäre ich hier wahrscheinlich jetzt gar nicht in der Form da und du nicht bei mir zu Gast.
Hallo, liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung. Das wusste ich nicht und ich freue mich sehr, dass ich da so eine Wirkung haben konnte.
Wollte ich dir auch nochmal sagen. Genau. Also erzähl doch erstmal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
Was mache ich so genau? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, mein Name ist Nico Jilch. Ich bin 43 Jahre alt. Fangen wir vielleicht gleich bei der Familie an. Ich habe drei Kinder, eine Frau, drei Kinder von mit derselben Frau auch. Ja, das macht es einfacher. Die Kinder sind im Alter zwischen 9 und 1,5. Das heißt, ich habe das sehr gut abgedeckt, die mehr oder weniger Dinge. Ich habe dann ab nächstem Jahr haben wir dann die Situation, dass ein Kind im Gymnasium ist, ein Kind in der Volksschule, ein Kind im Kindergarten.
Super. Das
sind Bub, Mädchen, Bub oder Junge, Mädchen, Junge. Und ich bin seit 4 Jahren mittlerweile selbstständig mit meinem Podcast, mit meinem YouTube-Kanal, mit ein paar anderen Tätigkeiten noch als Vortragender, als Experte im Fernsehen. Ich bin Finanzjournalist. Ich war sehr lange Zeit zwischen 2011 und 2019 in der Wirtschaftsredaktion der Presse in Wien. Das ist so in Österreich quasi wie die FAZ in Deutschland. Natürlich viel kleiner, aber von der Ausrichtung her. Und habe mich dort immer mit den Themen Geldpolitik, Gold und dann eben auch Bitcoin beschäftigt, Geldanlage, was ja alles am Ende des Tages hinausläuft auf die Frage, wie entkomme ich der bösen Inflation, und arbeite mich seitdem da vor, ja, also eigentlich seit 2010. Das Thema Bitcoin hat sich dann spätestens 10 Jahre später wirklich in den Mittelpunkt gerückt, war immer ein bisschen da, ist jetzt ein Zentrum, aber auch nicht das Einzige, sondern ich habe einfach quasi die Perspektive verändert, bin aber gerade da, vielleicht anders als so manche auch in unserer Space, wenn man so schön sagt, kein totaler Dogmatiker. Also ich bin auch einer, der viel von Gold hält, auch Aktien, und einfach grundsätzlich dankbar ist, sich mit all diesen Themen beschäftigen zu können, weil ich der Meinung bin, dass sie, ja, dass wenn wie viele derartige Querschnittsmaterien wie Geld gibt es, ne? Es gibt Gesundheit, Familie natürlich, wie du einen Podcast machst, ja. Aber gerade aus journalistischer Perspektive ist das natürlich wahnsinnig spannend, und die Volatilität, also die Zuckungen des Bitcoin-Preises, die liefern uns immer wieder Stoff und Emotionen, und das macht Spaß.
Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war vor dem Gespräch heute jetzt echt aufgeregt, oder ich bin es auch immer noch ein bisschen, weil ich dich so wahrnehme als einer der Experten, die man im Prinzip alles fragen kann zum Thema, ne, Geldpolitik, Geldgeschichte, Bitcoin, Gold und so weiter. Und ich war auch echt so, was will ich denn eigentlich jetzt von dir wissen heute und was wollen wir heute besprechen? Aber ich glaube, wir kriegen da eine ganz gute Kurve. Und ich finde aber auch, und das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen, dass ich glaube, dass vielen gar nicht so bewusst ist, was für ein umfangreiches Wissen du hast. Und ich gucke eben sehr viel zum einen deinen Podcast, wo du ja hauptsächlich die anderen Leute befragst, aber auch gerne mal, wenn du interviewt wirst. Insofern freue ich mich, dass ich das heute mal tun darf, weil da eben so viel bei rumkommt.
Das ist sehr lieb von dir. Weißt du, diese Experten, die man zu allem befragen kann, das ist natürlich im Internet auch eine gefährliche Sache, aber da gibt's viele, die das verstanden haben, nicht? Grüße gehen raus an den Richard David Brecht, ja? Aber die machen das toll, also das ist gar keine Kritik. Ich bemühe mich schon, bei meinen Themen zu bleiben. Oder anders gesagt, vielleicht, was mir gerade ganz, ganz wichtig ist, auf das zu achten, was man eigentlich wirklich unter Kontrolle hat und das ganze crazy Umfeld bis zur Politik meistens außen vor zu lassen. Es geht eh nicht immer.
Ja. Naja, es gehört ja auch dazu, zumindest den Zusammenhang ein bisschen zu beobachten und zu gucken, was da passiert. Aber ich würde eben heute auch gar nicht zu sehr in dieses Thema reinsteigen, sondern mehr so ein bisschen in die Historie von Geld und Gold und wo wir da heute stehen und was das eben für Auswirkungen auf das Familienleben hat. Weil darum soll es ja gehen, in diesem Podcast mal den Familien ein bisschen vor Augen zu führen und ins Bewusstsein zu rufen, was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir so gestresst sind. Wie nimmst du denn Familien heute wahr? Du hast ja auch jetzt mit 3 Kindern viel Kontakt zu, ich sag mal jetzt Familien, die nicht in diesem ganzen Themenbereich so drin sind. Wie nimmst denn du das so wahr? Wie geht's denen?
Also ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auch Gedanken gemacht. Ich glaube, wie gesagt, also wo ich ja auch was liefern kann, ist sozusagen die Metaebene ein bisschen, weil ich ja dadurch, dass ich aus den Medien komme, sehe ich mir das ja oft an, aber es ist seltener gefragt. Ja, ich weiß, dass du auch schon eine Folge hattest zum Thema Medienkonsum, Social Media, glaube ich, das ja wahnsinnig wichtig ist, sofort eine Rolle spielt. Ich habe heute erst im Kindergarten ein Kind gesehen, die im Kinderwagen gekommen ist, die schon um 8.30 Uhr in der Früh ein Handy in der Hand hatte mit YouTube drauf, ja. Und das zieht sich aber natürlich bis zu den älteren Semestern, bis zu den Eltern, aber auch den Großeltern, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, diese Informationsflut, die da auf uns einprasselt, in irgendeiner Form verarbeiten zu können. Ja? Ich glaube, dass gerade, was wir hier machen, was ich mache, was du machst, Podcasts sind ein bisschen so die Gegenbewegung, also längere Gespräche, ruhigere Gespräche, wo man dann auch wirklich folgen kann, wo man auch wirklich was mitnehmen kann. Und das ist das eine. Also ich glaube, diese gewaltige Überlastung durch Kommunikation, durch Information, und das ist ja auch, da sind wir auch beim Geld, irgendwo eine Form der Inflation. Weil was ist Inflation? Inflation ist immer mehr, mehr, mehr. Ja, immer mehr, mehr, mehr. Das Geld wird mehr. Und ironischerweise weniger Wert dadurch, oder nicht ironischerweise, das ist es halt, das ist so das Kernproblem unseres Geldsystems. Es ist aber auch, wenn man einfach mal fair ist, es ist auch das Kernfeature unseres Geldsystems. Also unser Geldsystem ist ein schuldenbasiertes Geldsystem, das auf Inflation aufbaut. Ja? Und es gibt gewisse Möglichkeiten, damit umzugehen, ja? Sich davor zumindest zum Teil zu schützen. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass mein Einkommen steigt. Ich muss das, was ich erspart habe oder was ich verdient habe, dann anlegen. Und da siehst du schon das Problem, weil eigentlich Sparen sollte kein Anlegen sein. Das sollte eigentlich nur Zurücklegen sein. Und es gibt auch einen Grund, warum das in Deutschland und in Österreich ein bisschen weniger, in der Schweiz, weil denen geht es da besser, so ein großes Thema ist, weil du und deine Eltern und ich zum Teil und meine Eltern sind halt noch groß geworden mit der D-Mark und dem Schilling. Und das waren halt historisch betrachtet sehr, sehr harte Papierwährungen, Fiat-Währungen, ja, die verlässlich gemanagt wurden. Also die D-Mark wurde verlässlich gemanagt von der Bundesbank und der Schilling wurde insofern verlässlich gemanagt, dass man ihn einfach 1:1 an die Bundesbank gehängt hat und dann musste in der Österreichischen Nationalbank auch keiner mehr was arbeiten. Und das ist halt vorbei. Ne? Das ist halt vorbei mit dem Euro und mit den verschiedenen Krisen, globalen Geldsystemkrisen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben.
Was heißt denn verlässlich gemanagt in dem Zusammenhang? Was meinst du damit und was ist jetzt eben anders mit dem Euro?
Es sind zwei Dinge. Das eine ist die Zeitkomponente. Wenn du ein Währungssystem aufsetzt, dann hat das von Anfang an eine Art Halbwertszeit. Ja, das sind so irgendwas zwischen 60 und 80 Jahre. Das heißt nicht, dass nach 80 Jahren die Währung verschwindet, aber es kommt immer wieder zum Umbau unterhalb der Motorhaube. Und im Fall Deutschlands ist natürlich die totale Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg, also dieses Beginnen bei Null, Österreich genauso, Beginnen bei Null, ein zusätzliches Element. Das heißt, du hattest in Deutschland im Jahr 19, wann ist die D-Mark gestartet? 48, glaube ich.
Ja.
Also im Jahr 1948 hattest du ein völlig zerstörtes Land, den zwei Weltkriege in den Knochen stecken und eine Hyperinflation. Das heißt, auch dieses Wissen um die Katastrophe der Inflation, das war in der Zwischenkriegszeit, war damals noch extrem präsent. Mhm. Und wenn es dann geheißen hat, nie wieder, dann hat das gegolten genauso dem Krieg als auch der Inflation. Und die deutsche D-Mark war dann auch in den Aufbaujahren und dann das Wirtschaftswunder etc. war auch das Symbol, nicht, des deutschen Stolzes, weil da war halt sonst nicht viel da. Ne? Also das gab es noch das Wunder von Bern und die Fußballer, aber sonst die Wirtschaft war immer das, worauf die Bundesrepublik stolz sein konnte, die gut funktioniert hat mit der sozialen Marktwirtschaft, mit Betonung auf Marktwirtschaft und auch natürlich, und das ist auch ein wichtiger Faktor im direkten Vergleich mit dem anderen Deutschland, dem sozialistischen Deutschland, wo man auch versucht hat, besser dazustehen. Und das ist halt dann verschwunden. Einerseits dieser Konkurrenzkampf ist verschwunden mit der deutschen Einigung, die auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Kam es eben sehr schnell zum Euro. Gibt es ja auch, zumindest ist das die offizielle Story, einen direkten Zusammenhang, dass die Franzosen wollten, dass man auch gleich die D-Mark aufgibt. Und der Euro war ja auch konstruiert und wurde den Deutschen ja auch verkauft als eine Art europäische D-Mark, die nach dem Vorbild der D-Mark, nach dem Vorbild der Bundesbank, und es gibt auch einen Grund, warum die EZB in Frankfurt steht und so weiter. Aber das hat halt zumindest bisher nicht funktioniert. Ich möchte nicht fatalistisch sein und ich möchte nicht aufgeben, daran zu glauben, dass sie vielleicht irgendwann auf den Pfad zurückkommen, aber ich werde auch nicht Wetten abgeben, wann das sein könnte. So, und du hast mich gefragt, warum die Familien gestresst sind. Naja, wenn der ökonomische Druck steigt, dann ist das in jedem Bereich des Lebens, schlägt sich das nieder, und das hast du dann halt natürlich auch in den Familien. Und dann hast du ab dem Zeitpunkt auch, wo eben, ich habe vorher von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen, also das ist ein wunderbares System, aber die Marktwirtschaft muss immer größer sein als das Soziale, um das Soziale zu finanzieren. So, das ist jetzt auch schon nicht mehr der Fall. Das heißt, du hast einen Überhang in, ich sage jetzt mal, die ökonomisch die falsche Richtung, und dazu kommt dann also zur Inflation, zu Stress durch Information und Kommunikation, kommt auch noch die Tatsache, dass diejenigen, die Leistung erbringen und diejenigen, die in der Lage sind, auch etwas aufzubauen, das Gefühl haben, dass sie nicht fair behandelt werden. Weil ihnen einfach zu viel genommen wird. Ja? Also die deutsche Abgabenquote ist noch knapp unter der österreichischen, aber die sind beide schon in Höhen, die einfach lächerlich sind. Ja? Aber ja, wir sind eben nicht...
Absurd,
aber wir sind eben nicht an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, als Land oder als Gesellschaft, da muss sich was ändern, sondern wir zahlen quasi aus diesem Pool von Geldern dann auch noch Experten, die uns sagen, nein, wir müssen noch mehr Steuern erheben und wir müssen noch mehr Bürokratie machen und wir müssen das Leben noch schwieriger gestalten. Und das ist natürlich ein unangenehmer Prozess, in dem wir alle drinstecken. Das führt dann bei manchen dazu, dass sie sagen, um Gottes Willen, wir müssen auswandern, wir müssen davonlaufen. Ich bin da inzwischen ein bisschen davon abgekommen, aber ich sage, man muss sich schon damit beschäftigen. Es gibt auch positive Entwicklungen, wie zum Beispiel auch an der Informationsgeschichte. Nicht, dass wir jetzt reden können, dass wir jetzt Podcast machen können, ist die positive Seite. Also es hat sehr viel damit zu tun, sich einfach dessen bewusst zu werden und es zu managen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt.
Genau, das ist ja auch genau mein Ansatz. Deswegen lass uns da noch mal ein bisschen so reingehen. Also du hast gesagt, die D-Mark und der Schilling damals noch, die waren noch irgendwie einigermaßen verlässlich gemanagt, hast du es genannt. Jetzt kam der Euro und seitdem, ich glaube, das geht fast allen so, hat man ja das Gefühl, es geht irgendwie nur noch bergab. Was genau passiert denn da eigentlich, dass diese Währung gefühlt sich schneller entwertet als die Währungen davor? Oder also ist das nur ein Gefühl oder ist das wirklich so? Wie würdest du das beschreiben?
Es ist jetzt, also nachdem ich ja die Zeit der D-Mark jetzt nicht aktiv so stark miterlebt habe, ich meine, ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, ja, es ist schon mehr als nur ein Gefühl. Also dieses, ich meine, jeder, der die Umstellung erlebt hat, weiß, dass damals schon die Preise hinaufgeschossen sind. Und es geht eben nicht nur darum, es geht eben auch um das Management, also um den Ding so, dass der Euro, vereinfacht gesagt, eine D-Mark, die nur für die Bundesrepublik zuständig ist, die kann man auch mit härteren Regeln und härteren Grenzen managen. Ein Euro, der viel größer ist, hat seine Vorteile, gar keine Frage. Also als globale Währung ist ein Euro natürlich spannender als eine D-Mark, aber hat eben die Nachteile, dass du größere Probleme mit größeren Aktionen beantworten musst, namentlich im Zweifelsfall wird Geld gedruckt. So. Mhm. Und die D-Mark war eine der wenigen Fiat-Währungen in der Geschichte, wo glaubwürdig im Zweifelsfall kein Geld gedruckt wurde. Die Alternative ist eben, die Alternative zum Gelddrucken ist immer, den Markt machen zu lassen, eine Krise durchzuleben und dann auf der anderen Seite aber auch wieder mit einer starken Basis herauszukommen. Mhm. Und diesen Pfad haben wir nicht nur in Europa, sondern eigentlich in der gesamten westlichen Welt, wenn nicht sogar in der gesamten Weltwirtschaft, spätestens 2008 verlassen. Mhm. Damals war die Krise aus dem amerikanischen Finanzsystem so groß, dass die Gefahr einfach offenbar zu groß war, dass das Ganze wirklich komplett zusammenbricht. Und dann hat man sich entschieden für den opportunen Weg, einfach den Druck. Also Inflation ist sozusagen die Nutzung der Währung als Druckventil. Ja? Mhm. Du entlässt den Druck und die negativen Probleme aus dem System über die Währung, indem du Geld druckst und die Probleme mit frischem Geld zugleisterst, was aber dazu führt, dass wir alle die Rechnung bezahlen. Das heißt, wir reden vorher von der Abgabenquote, da ist ja die Inflation noch gar nicht drinnen. Ja? Die Abgabenquote über den Wertverlust unserer Ersparnisse, die kommt ja noch dazu. Und das Problem ist, dass eben die Deutschen und die Österreicher auch aufgrund ihrer Erfahrung mit dem harten Geld traditionell Geldsparer sind. Mhm. Also die Deutschen haben, glaube ich, 3 Billionen Euro einfach auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten liegen. Und in Österreich sind es halt dann 300 Milliarden. Und das ist natürlich dann auch zusätzlich noch ein großes Problem. Mhm.
Weil, kannst du das mal so ein bisschen noch deutlicher machen, was passiert denn mit diesem Geld, was da einfach rumliegt? Wie groß ist denn der Wertverlust oder der Kaufkraftverlust?
Das Problem ist, dass du in Zeiten von sogenannten negativen Realzinsen, also das heißt die Verzinsung, die du am Sparbuch bekommst, sagen wir, du bekommst ein Hausnummer 1%, ja, und dann ist die offizielle Inflation ist aber bei 2% oder 3% und die inoffizielle reale Inflation ist aber bei 5%. So. Das heißt, zwischen der 5% Inflation und der 1% Zinsen ist ein 4-Prozentpunkt großes Delta, ja? Und das ist das, was du an Kaufkraft verlierst. Das Problem ist aber, dass es für das eben keine einfachen Lösungen gibt. Weil jede Lösung, die du versuchst anzustreben, und das sind in der Regel 4. Ne? Es gibt die klassische Lösung, Immobilie. Ja? Die Immobilie ist also die Spekulation des kleinen Mannes, weil da wird auch auf Hebel gekauft. Ne? Und das ist für die meisten Menschen in Wahrheit die erste, größte und einzige Investition, die sie tätigen. Ja? Dann hast du, und das ist eben in den Jahren 2010 FF ganz stark aufgekommen, aber eben extrem spät, ist das klassische breite Indexinvestieren im Aktienmarkt. Ja, das ist das, ich nenne es mal das Finanzflussphänomen. Die Grundidee ist extrem simpel. Die Grundidee ist die simpelste Idee ever. Warren Buffett hat dazu gesagt, investieren ist simpel, aber nicht einfach. Ne? Du kaufst einen Fonds, in dem sind 3000 Aktien aus 53 Ländern drinnen. Und wenn eine Aktie rausfällt, wird sie durch eine andere ersetzt. Du musst gar nichts machen. Du bekommst automatisch deinen Anteil am Wachstum der Weltwirtschaft und auch einen Inflationsausgleich, weil diese Firmen ja alle ihre Preise anpassen müssen an die Inflation. Das ist real. Also auch viele Bitcoiner sind Gegner von Aktien. Da bin ich total anderer Meinung. Also das ist eine reale, wichtige Investitionsform. Und das ist eben der ETF. Das ist das Finanzfluss-Idee. Die machen daraus einen super Kanal. Ich bin total beeindruckt, weil in Wahrheit hätte die Erklärung, die ich dir gerade gegeben habe, auch gereicht. Aber Hut ab. Ja? Dann hast du den anderen Klassiker, Gold. Warum Gold? Weil Gold war mal die Basis unserer Währung und könnte auch sein, dass es irgendwann wieder soweit ist. Aber jedenfalls Gold war mal die Basis unserer Währung. Das ist auch historisch betrachtet bis hin zum Römischen Reich. Gold verliert seine Kaufkraft nicht. Gold hält die Kaufkraft und Gold hast du auch. Und da sind wir dann gleich bei Bitcoin. Kannst du physisch außerhalb des Bankensystems halten und bist dann auch vor Finanzkrisen bis hin zur Verfolgung geschützt. Mhm. Und Bitcoin ist quasi in seiner Funktionsweise wie Gold. Also ich kann es außerhalb des Bankensystems halten, es ist begrenzt in der Menge. Ich kann es auch leicht verschieben, leichter noch als Gold, weil es ja digital ist. Wird aber an den Märkten, weil es so jung ist, bis heute eher gehandelt wie Aktien, sogenannte Risk Assets. Das bedeutet, dass es eben nicht mit Gold handelt. Das haben wir jetzt im letzten Jahr wieder ganz stark gesehen. Außer in kurzen Phasen, aber langfristig bisher nicht. Das heißt, da ist ein stärkeres Element, sage ich mal, der im positiven Sinne Spekulation drinnen, dass du das jetzt kaufst in der Annahme, dass das irgendwann mal vom Markt eher als digitales Gold akzeptiert wird, oder es bleibt halt ein Hebel auf die Tech-Stocks, aber auch das ist ja nichts Schlechtes, die Tech-Stocks sind ja auch sehr stark, haben ja auch sehr stark funktioniert. Das sind so die vier Dinge. Entschuldigung, du kannst bei Aktien dann noch reingehen in Einzelaktien und so weiter, aber dann bist du auch wieder im spekulativen Bereich, weil du glaubst, das besser zu wissen als dein Nachbar. Das ist natürlich auch für viele Leute verlockend, aber wissenschaftlich betrachtet nicht so erfolgreich.
Dann lass uns doch jetzt nochmal so ein bisschen Blick mehr auf diese beiden letzten Optionen werfen, denn mal ehrlich gesagt, Immobilien sind für viele junge Familien heute echt schon irgendwie außer Reichweite. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich höre es hier in Deutschland wirklich immer mehr von Leuten aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, ja, meine Tochter oder Freunde von uns versuchen gerade schon seit Jahren, ist nicht mehr finanzierbar. Es ist einfach für normale Familien sehr, sehr, sehr schwierig geworden, oder?
Ja, ich meine, nochmal möchte ich auch dazu sagen, natürlich, dass all diese Dinge, die ich da aufgezählt habe, es sollte halt nicht so sein. Also das System, das wir vorher hatten mit einer stabilen Währung, in der man auch sparen kann und sich dann eigentlich um andere Dinge kümmern, weil die ganze Energie, also du gehst arbeiten, sagen wir, du bist ein Doktor, du gehst arbeiten, stehst den ganzen Tag im Krankenhaus und am Abend kommst du nach Hause, kannst du noch deinen eigenen Hedgefonds betreiben. Ja? Das ist völlig lächerlich. Aber das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Immobilien, ja, also das, ich glaube, mir geht es genauso. Ich bin auch ein überzeugter Mieter, weil ich die Flexibilität schätze. Ich habe keine Lust, mich über beide Ohren zu verschulden für irgendein Haus in der Pampa. Das hat doch viel mit den eigenen Erfahrungen zu tun. Viele meiner Eltern und viele Eltern meiner Generation haben das gemacht und es hat ihnen nicht gut getan. und ich glaube, und zum Beispiel, wenn du sagst Stress, ja, in der Familie, naja, Geldstress, wirklich im negativen Sinne, also wie sollen wir das bezahlen? Diese Frage, das ist der Killer Nummer eins. Also jeder Scheidungsanwalt wird dir sagen, das ist der Hauptgrund für Scheidungen. Ich glaube, dass vieles mit Kommunikation zu tun hat. Also quasi, ich kann mir das ja nicht vorstellen. Ich bin so tief in dem Thema drinnen. Ich bespreche das auch mit meiner Frau permanent, selbst wenn ich jetzt nicht der beste Investor der Welt bin, aber wir sind zumindest uns dessen bewusst. Die meisten Menschen reden ja dann nicht drüber. Manövrieren sich in Probleme hinein, bevor sie überhaupt sich darüber bewusst sind, dass das passieren kann. Und das heißt, ja, es stimmt, es ist heute sicher schwieriger, sich ein Eigenheim zu kaufen, sich eine Immobilie zu kaufen, als noch vor vielen Jahren. Das hat auch zu tun eben mit der Entwertung unseres Geldes. Es hat damit zu tun, dass viele aus reinen Inflationsschutzgründen in Immobilien investieren, dass es dann wieder die Preise treibt. Ich weiß nicht, ob das so dramatisch ist. Wie gesagt, ich bin ein überzeugter Mieter, und demografisch betrachtet muss man auch sagen, schau dir die Alterspyramide an, es wird in den nächsten 40 Jahren auch wieder sehr viel frei.
Ja, ja, und das kommt wahrscheinlich auch schon bald.
Also was die Umschwung. Am Ende des Tages, es will keiner hören, aber der Markt regelt das schon. Ja? Mhm. Aber es stimmt, dass das jetzt keine Option ist. Wie gesagt, ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch, weil sich als junges Pärchen mit 24 einen Kredit von 700.000 Euro ans Bein zu hängen, damit man nachher ein Haus in der Pampa hat, sehe ich persönlich nicht sehr attraktiv. Ja, und dass man sich jetzt in der Innenstadt keine Wohnung leisten kann mit 160 Quadratmeter, okay, aber das hätte man vorher auch schon nicht.
Das heißt, ja, aber es ist ja trotzdem noch viel so in den Köpfen drin, ne? Wenn man eine Familie, also nehme ich so wahr, wenn man eine Familie gründet, so, ne, dann irgendwie heiratet man und kauft ein Haus und dann kommen die Kinder oder umgekehrt irgendwie so. Also ich glaube, es ist einfach noch so ein Modell, was, wo viele erst jetzt so feststellen, okay, das funktioniert halt irgendwie nicht mehr.
Aber es hat, und das ist ja mein Punkt, es hat ja auch für viele nicht funktioniert, bevor sie als sie es sich noch leisten konnten. Das wird ja verklärt. Also das hat ein gewisses Survivorship-Bias. Denk mal wirklich darüber nach, wie viele von deinen, ich bin jetzt muss ich dich fragen, Susanne, das ist jetzt indiskret, aber jetzt muss ich dich fragen, wie alt du bist?
52 inzwischen.
Du bist, genau, ich bin 42, also ich bin genau 10 Jahre jünger als du. Jetzt denk mal drüber nach, wie viele von deinen Schulfreundinnen und Schulfreunden, wie viele Elternhäuser noch besetzt sind von den Eltern. Ja? Ich habe jetzt schon in meinem Freundeskreis, in meinem Alter, gibt es schon Scheidungen mit Scheidungsruinen irgendwo in der Pampa. Ja? Also die Idee ist schon, es ist auch eine Falle, weil das ist schon die klassische Fiat-Schuldenfalle auch. Ne? Also du nimmst dann den Kredit auf, und ja, natürlich, wenn alles gut geht, dann zahlst du eben statt einer Miete, zahlst du in dein Haus ein. Und hast am Schluss ein Haus. Und das ist, wenn alles gut geht, eine gute Sache. Und es gibt einen guten Grund, warum das auch für viele funktioniert hat. Weil du brauchst für die Alternative, das heißt wirklich langfristig anlegen in Gold, Bitcoin, Aktienmarkt, brauchst du auch die Disziplin, das zu tun. Ein Sparplan auf den FTSE All World ist schneller mal deaktiviert als die Rate, die du für dein Haus abstottern musst.
Absolut, ja? Absolut.
Das ist das Problem. Das heißt, die Disziplin, zu der du gezwungen wirst durch das Immobiliensparen, ist größer als bei allen anderen Varianten. Aber wenn ich dann auch meine Zahlung zu tätigen habe für den Kredit, für das Haus, dann werde ich vielleicht nicht meinen Job kündigen, um meinem Traum zu folgen, Koch zu werden oder ein eigenes Geschäft aufzumachen. Also das ist schon auch die Fiat-Falle. Und in dem Moment, wo du einmal über beide Ohren in Schulden hockst, bist du gefangen. Ja, das fängt in Amerika an mit den Student Loans und bei uns mit den Immobilien. Ja. Und das heißt, bis zu einem gewissen Grad kann das auch ein Blessing in Disguise sein, wenn man jetzt als junge Familie sich kein Haus und keine Wohnung leisten kann. Ja, das ist ja auch wie mit den Autos. Familien kaufen immer Autos für den größten anzunehmenden Urlaub. Ja. Und Häuser auch, ne? Ich habe 3 Kinder. Wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe mit 3 Kindern, dann da habe ich in 10 Jahren oder in spätestens 15 Jahren habe ich ein Haus, das für 3 Kinder konzipiert ist, aber ich bin dann mit meiner Frau, hoffentlich noch mit meiner Frau allein drin. Oder sie ist allein drin. Ich krieg's nicht.
Na, das wollen wir mal nicht hoffen, aber ja. Also ich bin da völlig bei dir. Ich sehe das heute auch anders. Also mein Mann und ich, wir sind noch den klassischen Weg gegangen. Wir haben tatsächlich ein Haus, das tatsächlich auch inzwischen abbezahlt ist.
Genau. Naja, gut, Gratulation.
Ja, genau. Also alles richtig gemacht noch so, aber ich merke trotzdem, wie sehr es uns auch jetzt in diesen Umständen irgendwie, ne, hier an diesen Ort bindet, weil es ist unser Traumhaus in einer super schönen Lage und so. Und man manchmal denkt, ach, irgendwie, ne, wenn man jetzt über, du hast es vorhin erwähnt, über eine Auswanderung nachdenken möchte oder überhaupt über einen längeren längeren Urlaub, irgendwie, dass man sagt, man geht mal ein Jahr auf Weltreise oder sowas, ne, hast du halt das Haus. Also ich sehe das heute auch anders, aber nichtsdestotrotz, wir haben es ja gesagt, es ist eine der Optionen, wie man überhaupt noch sozusagen investieren kann. Ist aber aktuell zumindest irgendwie nicht die beste Option. ETFs und so weiter, Aktien hast du auch schon gesagt, da muss man irgendwie eigentlich zum Aktien-Supermanager werden und sich Know-how aufbauen, um das irgendwie zu machen, mehr oder weniger.
Fällt aber nicht für ETFs, nicht für ETFs. Das ist, ja. Das, also wenn du wirklich einen ETF kaufst und das stur durchhältst, da ist die größte Herausforderung, dass du es wirklich stur durchhältst.
Ja. Ja, okay.
Da musst du nicht zum Supermanager werden. Das ist schon eine gute Option.
Ja, okay. Guter Hinweis, also habe ich auch, ne? Ich mache das auch so, ich finde das auch immer noch einen guten Weg, gibt mir irgendwie ein beruhigendes Gefühl. Ich habe da irgendwie zwei, glaube ich, laufen, fertig, aus, so.
Genau.
Jetzt lass uns aber mal zum wirklich spannenden Punkt kommen, Gold. Das ist ja echt, also was ich früher nie auf dem Schirm gehabt hätte, ne? Ich finde so, Häuser hat man auf dem Schirm, Aktien, aber Gold jetzt so als Wertspeicher irgendwie zu kaufen, hätte ich früher nicht auf dem Schirm gehabt. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Geschichte von Gold. Was hat denn Gold mit unserem Geldsystem eigentlich zu tun gehabt? Hat es immer noch? Und warum ist es heute eigentlich schon eine ganz gute Idee, darin immer noch zu investieren?
Also Gold ist Geld. Und es gibt ja auch einen Grund, dass diese Wörter sehr nah beieinander liegen. Warum ist Gold Geld? Weil Gold in der Geschichte bewiesen hat, dass es die Eigenschaften von Geld sehr gut erfüllen kann. Also du kannst Gold gut nutzen, um Wert zu speichern. Du kannst Gold gut nutzen, um Wert über Raum und Zeit zu transportieren. Du kannst Gold nutzen, um damit zu bezahlen. Da müssen wir jetzt ein bisschen theoretisch werden, aber wir müssen geschichtlich denken. Also wirklich über Jahrhunderte und Jahrtausende denken. Und du kannst Gold auch nutzen, um es als Recheneinheit zu verwenden. Also sozusagen der Klassiker, den man so sagt, ist so, im Römischen Reich hat eine gute Tunika eine Unze Gold gekostet. Heute kann ich mir für eine Unze Gold einen guten Maßanzug holen. Okay. Und das ist nicht falsch. Also so es gibt im Grunde keinen Wertmaßstab, der bis zurückreicht bis zu Julius Caesar. Mhm. Den gibt es sonst nicht. Das ist nur Gold. Da gibt es sonst, da gibt es keinen Dollar, da gibt es keinen Euro. Das gibt es alles nicht. Warum ist Gold Geld? Weil es auch eben praktisch unzerstörbar ist. Es ist leicht teilbar. Es ist, wie gesagt, leicht transportabel. Es glänzt schön. Es war auch in seiner Zeit vor seiner Nutzung als Geld sehr beliebt, bis hin zu den Tempeln im alten Ägypten und so weiter. Also es war immer auch, hat er etwas Sakrales, ja, etwas, eine höhere Macht quasi ausgestrahlt. Und das ist auch wichtig, es ist in seinen metallurgischen Eigenschaften eigentlich so gestaltet, dass du es nicht wirklich für etwas anderes verwenden kannst, außer als Geld oder als Schmuck. Mhm. Natürlich gibt es bis heute Nischenanwendungen von Gold. Ungefähr 13% der globalen Goldförderung jedes Jahr gehen in diese Rohstoffnutzung, also in High-End, High-Fi-Anlagen, und auch in der Elektronik wird Gold schon eingesetzt, aber im sehr kleinen Rahmen und dann auch sehr viel recycelt natürlich, weil es eben viel wert ist und weil es teuer ist. Das ist eine ganz wichtige Lektion, über die man beim Thema Geld hinwegkommen muss. An der Börse und in der Ökonomie gibt es dieses Konzept des intrinsischen Werts. Also eine Apple-Aktie oder eine Facebook-Aktie hat einen gewissen rechenbaren realen Wert aufgrund der Wertschöpfung dieser Firma. Also da kannst du dann zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschauen, und wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, dann ist es besser, eine Aktie zu kaufen, als wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist. Gold und Bitcoin, Geld, Euro, Dollar, haben kein Kurs-Gewinn-Verhältnis,
ja,
weil sie eben kein produktives Asset darstellen. Das ist auch einer der Gründe, warum Gold und Bitcoin von der klassischen Finanzindustrie ignoriert und kritisiert werden. Mhm. So, aber das stimmt natürlich auch für Dollar und Euro. Also was ihre sonstige Nutzlosigkeit betrifft, sind Dollar und Euro sogar besser als Gold, weil Gold hat noch diese 13%, Dollar und Euro hat sonst nichts. Bitcoin ist auch in diesem Sinne ein reines Geld. Kannst du für sonst nicht nutzen. Mhm. Und das ist schwer, das ist für die Menschen schwer zu verstehen. Gerade bei Gold, weil ich ja denke, okay, das kann ich als Schmuck tragen, aber in Wahrheit ist Schmuck eine Form der Geldnutzung. Vor allem global betrachtet, also der Großteil der Schmuckindustrie in Goldmenge sitzt in Asien und im Nahen Osten und wird dort vor allem zum Materialwert gehandelt, um sich statt einfach eine Münze zu kaufen, hängt man sich das Ding halt um. Ja,
ja, okay.
Aber es ist eben, es geht um Geld und um Wertspeicher, nicht so sehr um diesen Rohstoffeinsatz sozusagen. Mhm. Gut. Und das hat Gold halt über die Jahrhunderte, Jahrtausende zu dem klassischen Wertstandard der Menschen gemacht. Und das zweite wichtige Element bei Geld ist die Frage des Vertrauens. Idealerweise hast du bei Geld ein Gut, bei dem du dem Gegenüber nicht vertrauen musst. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, wenn ich dich auf der Straße oder wenn ich dich am Markt treffe und ich kaufe bei dir eine Kiste Tomaten, ja, da, und du sagst, keine Ahnung, ich gebe dir den Susanne-Taler, ich bin gut dafür, dann weiß ich nicht, ob ich mich darauf verlassen kann oder nicht. Mhm. Ja? Oder ich gebe dir den Nico-Taler, du weißt nicht, ob du dich darauf verlassen kannst.
Ja.
Wenn ich dir Gold in die Hand drücke, weißt du, okay, cool, Gold, dann nehme ich das Gold, brauche ich dir nicht vertrauen. Dasselbe gilt in der Praxis natürlich auch für Euro und Dollar. Ja, das heißt, wenn ich dir einen Euro gebe, brauchst du mir auch nicht vertrauen, du musst dir nur sicher sein, ob der Euro gefälscht ist oder nicht. Aber wenn du sozusagen die Quelle von Euro und Dollar nachverfolgst, dann wirst du feststellen, dass die Nutzung langfristig sehr wohl Vertrauen braucht, nämlich ins Bankensystem, aber vor allem in den Staat und in die Zentralbank. Und das ist der große Unterschied. Bei Bitcoin und Gold kannst du das nutzen, ohne nach die Vertrauensfrage zu stellen. Bei Dollar, Euro, ultimativ musst du sie schon stellen. Und Gold hat sich so lange etabliert, hat sich so stark etabliert, dass selbst die Betreiber unseres Geldsystems, die Zentralbanken, natürlich Gold im Keller liegen haben. Und wenn das Vertrauen auch zwischen den Staaten sinkt, dann fangen die Staaten an, Gold zu kaufen, was wir genau jetzt sehen. Jetzt gibt es den Goldpreisanstieg und einer der Gründe dafür ist, dass China Gold kauft und Russland Gold kauft und auch Polen Gold kauft und eigentlich jeder, der kann, Gold kauft.
Kannst du das mal noch so für Anfänger in einfach erklären, was da wirklich passiert und warum die jetzt, also was die damit machen dann mit diesem Gold, wenn sie es kaufen?
Du, die machen damit gar nichts. Die machen damit dasselbe, was wir damit machen und was wir auch mit dem Bitcoin machen. Die legen das in einen Tresor und sagen, schaut euch meinen Tresor an. Ist das ein cooler Tresor oder was? Ja?
die machen damit gar nichts. Aber du weißt schon, was ich meine. Also, was sichern Sie denn, also oder wie sichert Gold das dann ab? Also warum kaufen Sie das? Weißt du, was ich meine? Ich kann es gerade nicht richtig formulieren.
Sie kaufen es deswegen, weil selbst wenn von heute auf morgen das gesamte Finanzsystem verschwindet und die gesamten Währungen alle nichts mehr wert sind und Sie auch diesen Währungen nicht mehr trauen können, haben Sie immer noch eine Währung und ein Geld, von dem Sie wissen, dass historisch betrachtet die Menschen dem vertrauen, auch wenn es der Feind ist.
Danke, jetzt hast du genau die Antwort gegeben, die ich im Kopf hatte, weil ich nicht wusste, wie ich die Frage dazu stellen soll. Dankeschön.
Schau, China kauft Gold und hat gestern erst seine Banken gewarnt, dass sie anfangen sollen, amerikanische Staatsanleihen abzustoßen. Mhm. Das heißt, und Staatsanleihen, immer wenn du Staatsanleihen liest, musst du denken, Währung. Staatsanleihen sind quasi die Flipseite der Währung. Ja? Das heißt jetzt auch nicht, als ich 2010 angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich sofort in Panik geraten und habe geglaubt, alles bricht zusammen. Ja? Mhm. Das heißt, das glaube ich auch nicht. Ironischerweise ist dieser Schritt zu Gold und auch der Schritt zu Bitcoin, das ist ja auch eine Form der Disziplinierung. Das heißt, es ist gut möglich, dass das System gerade dadurch dann auch wieder gestärkt wird. Aber da müssten wir halt, also ich glaube, um auf das Level von 2000, Entschuldigung, auf das Level von 1940 oder 1945 zu kommen, als wir das letzte Form des Goldstandards hatten. Das heißt, eine entsprechende Deckung der Papiergeldmenge durch die Goldreserven der Notenbanken bräuchten wir, glaube ich, einen Goldpreis von $126.000 pro Unze.
Okay.
Und der steigende Goldpreis impliziert oder steht quasi für das fallende Vertrauen der Staaten und der Währung der Staaten untereinander und die steigende Notwendigkeit quasi der Rekapitalisierung dieser Systeme. Das ist nicht nur Gold. Ne? Also wenn der Trump nach Venezuela fährt oder sich Grönland holt, dann geht es auch darum, sein Dollarsystem zu kapitalisieren. Das heißt, es gibt so etwas wie einen direkten Zusammenhang zwischen einer Währung, die zwar durch nichts, es ist nicht gedeckt, die nichts gebunden ist, und allen Rohstoffen, die du mit dieser Währung dann aber kaufen kannst. Ne? Mhm. Also wenn der Trump sagt, ich sitze jetzt hier in Venezuela auf den größten Ölvorkommen der Welt und du kannst gerne das Öl kaufen, ich mache dir sogar einen guten Preis, aber du musst mir Dollars geben. Dann sagen sie, na, woher kriege ich die Dollars? Sagt er, das ist gar kein Problem, die kann ich dir verkaufen.
Ja, und das ist es, was es irgendwie, also ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss das alles im Detail durchblicken, aber wenn man mal so eine Ahnung davon hat, dass da eben ne, ganz andere Themen dahinter stecken, als das, was man irgendwie jetzt, sag mal, in der Tagesschau ganz oberflächlich serviert bekommt, macht das einen zumindestens neugierig, finde ich. Also ich bin da eher so, okay, was ist jetzt gerade wieder los? Und gibt halt einem auch ein anderes Gefühl, finde ich, so für das, was auf der Welt passiert. Weil man eben nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt alles irgendwie völliger Wahnsinn, einfach nur so, sondern diese großen geopolitischen Geldzusammenhänge machen halt klar, okay, da stecken wirklich große Bewegungen dahinter, so, oder? Wie geht dir das damit?
Jein, also ja. Ich glaube, die größte, also aus meiner Erfahrung jetzt nach 15 Jahren, 16 Jahren mit dem Thema, ja, der größte Benefit ist tatsächlich, dass du die Welt selbst durch eine andere Brille siehst und du wirst merken, dass deine gesamte Handlung sich automatisch verändert, ja, okay. Und dass du automatisch einfach tendierst dann zu versuchen, dich in diesem inflationsgeplagten System besser zu stellen. Die geopolitischen Zusammenhänge sind spannend, sind aber wahnsinnig schwer, ernsthaft unter Anführungszeichen zu verstehen. Mhm. Da kann man sich schon auch total wahnsinnig machen. Ja, mhm. Da sind wir wieder bei dem am Anfang. Ja, das ist egal, ob das jetzt der Aktienmarkt ist oder der Bitcoin-Markt ist, der Goldmarkt ist oder auch nur die Makroökonomie, die Geldpolitik oder die Geopolitik. Ja. Du gehst auf Twitter, liest drei Postings. Erstes Posting, der sagt, der Himmel ist grün. Und du denkst dir, ohne in den Himmel zu schauen, denkst du dir, wow, also die Argumentation, also du überzeugst mich, der Himmel ist grün. Nächstes Posting, der Himmel ist rosa. Und denkst dir, ey, also der hat recht, der Himmel ist rosa. Und der vierte erklärt dir, der Himmel ist braun. Und denkst dir, okay, der Himmel ist braun. Und kommst gar nicht auf die Idee, aus dem Fenster zu schauen. Er ist übrigens grau, nicht blau. Und das ist mir halt aufgefallen, also dass du der erste Schritt ist, schon die Augen zu öffnen und zu sagen, ich bin gezwungen oder ich sollte mir ein eigenes Bild machen. Ich sollte versuchen auch zu hinterfragen. Aber der zweite Schritt ist dann auch nicht, alles zu glauben, was im Internet steht.
Don't trust, verify, mein Lieblingsspruch.
Genau, und wenn du es runterbrichst, wenn du wirklich extrem wirst, dann ist nämlich Bitcoin das Einzige, was du glauben kannst. Weil Bitcoin ist das einzige Ding auf der Welt, wo ich mit absoluter Sicherheit nachzählen kann, wie viel es davon gibt, wie viel es davon jemals geben wird. Dass ich in voller Eigenverantwortung nutzen kann. Und das ist natürlich für die meisten Menschen, die sich damit noch nie beschäftigt haben, wahnsinnig abstrakt, weil es abstrakt ist, weil es digital ist. Mhm. Ja? Aber als auch als Wertmaßstab ist Bitcoin durchaus potenter noch als Gold, weil es eben transparenter ist besser nutzbar. Und ich tingle so hin und her zwischen, oh mein Gott, hast du gehört, was der Trump schon wieder gesagt hat, zu völliger Zen-buddhistischer Abgehobenheit. Ich lese gar keine Nachrichten mehr. Zweiteres ist, glaube ich, das Bessere, aber es ist auch alles Übung. Weil, sagen wir es so, nur weil es in der Tagesschau läuft, heißt nicht, dass es stimmt. Es heißt aber auch nicht, dass es nicht stimmt. Mhm. Und das ist leider das Problem. Das ist das Problem. Weil natürlich auch da immer schon auch ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt. Man muss nur quasi das einordnen können. Und das kann man üben.
Mhm. Naja, beziehungsweise einfach, manchmal sind die Informationen auch zwar richtig, aber unvollständig. So, ne? Also dann lassen sie
einfach. Sie sind immer unvollständig.
Eben, lassen sie einfach sie lassen dann die relevanten Informationen weg. Aber gut, lass uns da mal nochmal jetzt auf die Familienebene zurückkommen. Du hast gesagt, du hast dich 2010 angefangen mit diesem Thema Finanzsystem, Geldsystem zu beschäftigen, bist da auf Abgründe gestoßen, bist erstmal irgendwie in Hektik geraten, hast gedacht, jetzt passiert irgendwie sonst was. Es ist 2026, es ist immer noch alles irgendwie da, außer dass eben die Inflation uns Familien insbesondere, so nehme ich das wahr, sehr, sehr unterdrückt. Du hast damals als erstes, wenn ich das richtig verstanden habe, so auf Gold dich eingeschossen, hast gesagt, ne, das beste Mittel gegen Inflation ist Gold. Wann kam denn dann Bitcoin so auf deinen, also so konkret, dass du gesagt hast, jetzt will ich mich so intensiv damit beschäftigen, dass ich den größten deutschsprachigen Bitcoin-Podcast dazu starte. Also was war so der Punkt, wo das so klar wurde, okay, das ist einfach eine valide Alternative oder Ergänzung mindestens dazu?
Das ist halt die Härte, nicht? Also ich habe zwar alles verstanden von der ökonomischen Seite her, weniger von der technischen, weil ich halt auch nicht von der technischen komme. Ich habe sehr früh verstanden, was Bitcoin sein möchte, habe aber nicht geglaubt, dass es das erreichen kann.
Okay.
Und habe deswegen auch nicht in Bitcoin investiert. Das heißt, ich betreibe zwar den größten deutschsprachigen Bitcoin-Podcast, halte aber viel weniger Bitcoin als viele meiner Hörer. Okay. Weil ich es mir auch dann zu dem, also ich bin erst wirklich überzeugt gewesen 2020, aber leider erst weit hinein bereits in den damals angefangenen Bullmarkt. Im Crash 2020, im Corona-Crash, habe ich meine ganzen Kryptobestände noch verkauft, weil ich mir dachte, jetzt geht die Welt unter und wozu brauche ich dann Magic Internet Money? Ja?
Ja.
Und für mich ist das ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich bei Bitcoin geht es oft darum, naja, wie viel hat man denn und so, ja. Aber ich habe auch festgestellt, dass es mir leichter fällt, darüber zu reden, wenn ich dazu sagen kann, es ist halt nicht viel da. Aber dafür kann ich darüber in der Öffentlichkeit reden. Ich muss mich nicht verstecken.
Anonym machen und so, ja.
Ja, ich meine, das ist halt okay. Das ist okay. Das ist okay. Das macht es auch einfacher, vielleicht auch ein bisschen kritischer zu bleiben. Weil viele in Bitcoin, und da habe ich auch Phasen, aber viele wollen natürlich überhöhen Bitcoin und machen daraus ihr ganzes Leben und ihr ganzes Dasein und glauben, dass dank Bitcoin alles gut wird. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Bitcoin ein Werkzeug ist, das uns sehr gut helfen kann dabei, aus diesem Schlamassel rauszukommen. Aber rauskommen müssen wir schon selber. Was aber Bitcoin eben gut kann, ist, dass du dich, wenn du dann damit anfängst, auch anfängst, deine eigenen Grenzen besser kennenzulernen und auch deine eigenen Verantwortungsmöglichkeiten besser einschätzt. Das heißt, ja, also ich habe 2013 zum ersten Mal über Bitcoin geschrieben, gekauft und wieder verkauft, dann 2016, 17 im großen Blockchain-Bullenmarkt-Wahnsinn herumspekuliert und Geld verbrannt, 2018, 19 auch herumspekuliert und Geld verbrannt und zusätzlich dann auch noch bei der Zeitung einen großen Bitcoin-Betrug aufgedeckt, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber sehr, sehr investigativ recherchiert, auch gemeinsam mit dem ORF. Und damals auch sehr, sehr abgeschreckt worden von der ganzen Kryptoszene, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Scam und wie viel Betrug da auch dahinter stecken kann. Und dann erst, ich würde sagen, im Herbst 2020, als wir schon wieder im deutlich fünfstelligen Preisbereich waren, ist bei mir der Groschen dann gefallen, was Bitcoin betrifft. Das ist die Wahrheit.
Dieser Groschen, der gefallen ist, wie würdest du den beschreiben? Wenn du es jetzt noch meinen Hörerinnen und Hörern, die sich noch nicht so gut auskennen, was ist dieser Punkt gewesen, wo du gesagt hast, jetzt ist der Groschen gefallen?
Der Punkt ist, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, bis zur Pandemie oder bis zu den Lockdowns schon geglaubt habe, dass wir mit der Geldpolitik und mit der Inflation wieder zurückkehren in irgendeine Form der Normalität. Und das war dann vorbei. Und man muss vielleicht dazu sagen, ich war 2008, habe ich mal ein Jahr in Argentinien gelebt und habe das dort sehr gut miterlebt. Das war einer der Gründe, warum ich dann auch so panisch geworden bin 2010. Ich war nur zu früh dran. Sie haben damals auch Geld gedruckt, aber das Geld ging vor allem ins Finanzsystem und ist auch dort hängen geblieben. 2020 mit der Pandemie wurde das Geld dann verteilt. Und plötzlich, und wir haben bis heute, gerade in Österreich, mit einer deutlich zu hohen Inflation zu kämpfen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Da wird jetzt Druck aus dem System entlassen und bezahlen müssen wir es alle. Und bei Bitcoin, da war mir dann einfach zu dem Zeitpunkt klar, ist mir dann klar geworden, dass Bitcoin als Alternative oder und zumindest als zusätzliche Beimischung zu einem Gold- und Aktienportfolio wirklich eine gute Rolle spielen kann und wird. Und das ist der Grund, warum ich heute hier sitze und der Grund, warum ich dann den Podcast gemacht habe und auch eine perfekte Basis bietet, eine perfekte Perspektive bietet auf die Probleme unseres Systems, um die besser einordnen zu können. Und deswegen habe ich den Podcast gemacht. Und deswegen versuche ich ja beim Podcast, habe ich zum Beispiel dich eingeladen und dann aber auch Leute aus 700 anderen Richtungen, weil ich versuche ja durch Bitcoin quasi unsere gesellschaftlichen Probleme zu beschreiben, ohne die ganze Zeit nur über die Blockchain zu reden. Ja? Das ist wie mit dem Auto, nicht? Also das Auto, ich fahre mit dem Auto von A nach B, aber deswegen muss ich dir nicht erklären können, wie der Gasmotor gibt es auch, aber du weißt, was ich meine, der Dieselmotor funktioniert.
Ja. Das heißt, also du hast auch das Gefühl gehabt in dem Moment, als der Groschen gefallen ist, so, aha, damit kann die Welt aus diesem Schulden- und Inflationsschlamassel sich wieder mit Hilfe von Bitcoin, aber eben, wie du auch gesagt hast, nicht nur, weil es dann Bitcoin gibt, aber wieder befreien, richtig? Könnte ein Werkzeug sein.
Die größte Stärke von Bitcoin ist, dass ich mir um die Welt keine Gedanken machen muss. Mhm. Wie sich die Welt aus dem befreit, ist mir am Ende des Tages ziemlich egal. Der Unterschied zwischen Gold und Bitcoin ist, wenn ich Gold halte, dann hoffe ich implizit schon darauf, dass der Staat irgendwann mal sagt, so, und jetzt müssen wir Gold aufwerten oder sogar unsere Währung wieder an Gold binden und dann, du hast Gold gehalten, jetzt bekommst du 600% Aufschlag, bist ein reicher Mann, Gratulation. Mhm. Bitcoin gibt mir die Möglichkeit, eine Lösung für mich und meine Familie sofort umzusetzen, ohne dass ich irgendjemanden um Erlaubnis fragen muss. Und das ist entscheidend. Wie die Welt sich aus diesem Schlamassel herausarbeitet, ist nicht mein Problem, weil es fragt mich eh keiner. Ja? Und ist auch nicht das, was es, glaube ich, Sinn macht, seine Zeit damit zu verbringen. Mir geht's, und deswegen ist es wichtig, dass wir so einen Podcast machen, es geht um meinen kleinen Kreis, meine Familie, meine Freunde, meine Community. Und Bitcoin gibt mir die Möglichkeit, gibt mir noch ganz andere Optionen zusätzlich zu der Tatsache, dass ich da mein Geld speichern kann. Bitcoin ist eine Art soziales Netzwerk. Ich kann heutzutage meine Bitcoin nehmen und an jeden Punkt der Welt fliegen und mich dort mit anderen Bitcoinern vernetzen und habe bereits innerhalb von einer Woche ein soziales Netzwerk, für das ich vorher ewig gebraucht hätte, weil das sage ich auch immer gerne, Bitcoiner halt gemeinsam wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsame Werte vertreten. Und zwar, da geht es nicht nur um gesellschaftliche Werte, da können wir uns streiten, sondern einfach um monetäre Werte. Und das habe ich auch gebraucht, um das zu verstehen. Also, aber ich habe immer, also ich bevorzuge beim Stammtischgespräch die Leute, die sagen, so, und dann die labern eine Stunde und am Schluss sagen sie, und deswegen mache ich das und das und deswegen wohne ich da und da und deswegen werde ich so. Und nicht die, die dann nach einer Stunde sagen, und deswegen brauchen wir ein neues politisches System und wir müssen hier und da. Nein, nein, nein. Kann es sein, dass durch eine breite Adoption von Bitcoin auch eben eine breitere gesellschaftliche Problematik gelöst wird? Absolut, ja, absolut. Und die Väter des Euro, ich weiß nicht, ob es noch jemand gibt, weiß, wer sie sind oder was sie wollten, aber die haben das ursprünglich mit Gold auch so konzipiert. Deswegen wurde auch der Goldmarkt in Europa liberalisiert und deswegen halten die europäischen Zentralbanken mehr Gold als zum Beispiel die Amerikaner. Das wird nie dazu gesagt in den Statistiken.
Aha, okay, wusste ich tatsächlich nicht.
Die Eurozone hält 13.000 Tonnen Gold und die Amerikaner halten 8.000 Tonnen. Aber nachdem die Eurozone halt aus 19 Ländern besteht oder inzwischen sogar 20 oder 21 und die Amerikaner ein Land sind, in den Statistiken steht immer USA, Deutschland, Italien, aber okay. In Wahrheit halten sie mehr als 50% mehr, halten die Europäer. Weil man damals gesagt hat, wir wollen den Markt so weit öffnen, dass ihr auch die Möglichkeit habt, Gold zu kaufen, um euch gegen die Inflation zu schützen. Ist dieser Gedanke noch imstande? Ist dieser Gedanke noch real? Leider nein, wenn ich die Behandlung von Bitcoin durch die Europäische Zentralbank betrachte, weil sie Bitcoin eben als Feind betrachten und nicht als zu respektierenden Mitbewerber. Aber das werden wir auch sehen, wie das endet.
Okay, super. Lass uns nochmal jetzt, du hast ganz viel gesagt und ganz viele tolle Sachen über Bitcoin, alles, also würde ich alles genauso unterschreiben. Und auch genau dieses, also ich finde, dass Bitcoin ja auch so dieses Thema Eigenverantwortung und Selbstermächtigung wieder so zurückholt, eben in unsere eigene Person, aber eben auch in die Familien. Wie geht dir das damit und wie nimmst du das wahr?
Wir haben ja lustigerweise das Problem, dass wir die deutsche Sprache ist wirklich eine sehr schöne Sprache, aber sie ist keine sehr, wie soll ich sagen, sexy Sprache. Ja, ist keine sehr dynamische Sprache. Ja, in Amerika sagt man, you can just do things. Ja, und bei uns sagt man ja Eigenverantwortung. Ja. Was klingt cooler?
Oder ja? Selbstermächtigung.
Um Gottes Willen, Selbstermächtigung. Ja,
so, will ich das jetzt sagen, aber ja.
Also ich weiß ja, was damit gemeint ist, ja. Aber es ist wirklich diese you can just do things Mentalität. Und das ist, muss man fairerweise dazu sagen, nicht alles ist schlecht im Fiat-System. Wir haben ja einen unglaublich hohen Lebensstandard erreicht. Wir haben noch Sicherheit, wir haben noch sozialen Zusammenhalt, schlechter als vor 10 Jahren, aber im globalen Vergleich schon noch gegeben. Ja? Wir haben all das, was wir da jetzt aufgebaut haben, die Technologie, das Internet, die Möglichkeit, dass wir uns jetzt hier unterhalten. Ich weiß nicht mal, wo du sitzt, Susanne. Ja? Du weißt, ich bin in Wien, ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja?
Nähe von Hamburg.
Nähe von Hamburg, ist weit weg. Ja? So. Und wir können jetzt, das muss man auch dazu sagen, es gibt schon die andere Seite auch der Inflation. Also es gibt die reale Deflation sehr wohl. Die Hardcore-Bitcoiner, so wie der Jeff Booth sagen, das ist der normale Zustand des Marktes, es sollte alles Deflation sein, das stimmt im gewissen Sinne. Ja. Die Dinge, die vor 20 Jahren noch Luxus waren, sind heute normal und die Dinge, die heute Luxus sind, sind in 20 Jahren normal, wenn es so weitergeht. Ja. Aber diese technologische Deflation, das heißt, eigentlich wird das Leben in vielen Bereichen billiger, führt dann dazu, dass das Leben in den Bereichen, wo es die technologische Deflation noch nicht reinschlagen kann, immer teurer wird. Also zum Beispiel Wohnen, Nahrungsmittel, diese Bereiche, Bildung. Ja, da sollte die Technologie bald durchschlagen bei Bildung. Aber lassen wir das. So, das heißt, wir haben schon diese zwei Effekte. Wir müssen heute, ich gebe kein Geld mehr, ne? Ich halte jetzt für alle, die jetzt Audio dabei sind, ich halte jetzt mein iPhone in die Luft. Ja? Also ich gebe kein Geld aus für meinen Wecker und ich gebe kein Geld aus für meine Kamera. Ich gebe kein Geld aus für meine, ich weiß nicht mal, wie man das genannt hat, Landkarten oder Straßenkarten. Ja. Ja? Ich gebe schon Geld aus für Nachrichten, aber nur sehr, sehr gezielt. Ja. Ich habe meine Gebühren bei der Bank gesenkt und meine Gebühren dort gesenkt, und wenn ich eine Anzeige aufgeben möchte, meine Wohnung zu mieten, muss ich dafür oder zu vermieten, muss ich auch kein Geld dafür ausgeben. Und die Liste lässt sich endlos fortsetzen, mhm. Ja, weil wir über Kinder reden. In meiner Kindheit hatte ich 4 Alf-Kassetten und eine Otto Walkes-Kassette. Ja, die kann ich bis heute auswendig. Ja, meine Kinder hören über Amazon Music die gesamte Reihe aller Hörspiele der letzten 60 Jahre durch, ja, und verlagern immer noch nach mehr, ja. Das heißt, es gibt schon positive Entwicklungen, die wir unterschätzen und die uns das Leben sehr wohl günstiger, besser machen, auch das Reisen zum Beispiel. Ich weiß nicht, also meine Eltern sind nicht so viel gereist wie wir, und das, da ist schon mehr dahinter, es ist schon anders jetzt, ja. Aber das heißt, das ändert nichts an den grundlegenden Problemen als Gesellschaft oder als Staat oder auch als demografische Gruppen, aber es gibt das schon, man darf das, glaube ich, nicht so. So, wie sind wir jetzt dahin gekommen?
Es ging um das Just Do Things.
Ja, genau. Und diese Technologie, und Bitcoin ist quasi Teil dieses Technologie-Stacks, ermöglicht schon ganz neue Lebensentwürfe, ganz neue unternehmerische Entwürfe, ganz neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und am Ende des Tages, es ist gut zu verstehen, was alles schief läuft. Aber deswegen habe ich auch vorher gesagt, was die Welt macht, ist mir egal. Wenn du ins Tun kommst, Selbstermächtigung, Eigenverantwortung, you can just do things, dann musst du ohnehin mit den Bedingungen arbeiten, die dir gegeben sind. Mhm. Und so schlecht sind die Bedingungen nicht, auch historisch betrachtet. Ja, also schon besser, als da draußen noch die Pest irgendwie am Laufen war. Ja? Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch diese, sage ich jetzt mal, wie soll ich sagen, eine gewisse Dankbarkeit an den Tag zu legen, und das möchte ich auch meinen Kindern beibringen, ja, dass die Dinge eben nicht selbstverständlich sind es uns im Großen und Ganzen schon gut geht, es könnte uns aber noch besser gehen, ja, mhm. Das schon. Also wie gesagt, es geht darum, gegen den Trend zu arbeiten. Der Trend des Aufschwungs, der für die Generationen, die Nachkriegsgenerationen gearbeitet hat, der ist vorbei. Mhm.
Ja, ja, und es geht ja auch darum, diesen Trend zu antizipieren, also zu wissen, da tut sich was, das wird nicht so weitergehen, sondern es geht jetzt erstmal wahrscheinlich irgendwie in die andere Richtung. Und was kann ich eben dagegen tun? Wir haben heute viel besprochen mit verschiedenen Möglichkeiten, gegen die Inflation sich zu positionieren. Und vor allen Dingen eben, das finde ich so das Entscheidendste, sich einfach vor allen der ganzen Prozesse und nicht im Detail und nicht auf der geopolitischen Ebene, aber was einen selbst als Familie betrifft, sich dessen bewusst zu werden. So sehe ich das, oder?
Und es ist nicht fair, aber es ist die Realität, dass du natürlich auch, wenn du dich versuchst zu verbessern, egal in welchem Bereich, verbesserst du dich ja immer nur relativ zu deinem Umfeld. Mhm. Es gibt ja kein Absolut. Es gibt, was ist Reichtum, weißt du? Für jemanden wie uns, wenn einer um die Ecke kommt mit 150 Millionen, würden wir sagen, ja, okay, ist ein reicher Mensch. Ja? Wenn wir in Länder der dritten Welt fliegen, wo die Menschen gar nichts haben, wenn die sagen, schau, das ist ein reicher Mensch. Und jetzt mal von dem Geld gelöst, ja, wenn du es schaffst, deine Kinder von TikTok fernzuhalten, dann hast du schon mal denen einen relativen Vorsprung gegeben zu denen, die bereits mit 12 ihr Hirn dort gelassen haben. So. Mhm. Ja? Und diesen relativen Vorsprung zu bekommen, das klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, aber das ist halt, so läuft die Welt halt. Ja? Mhm.
Genau, also auch das, ne? Ich glaube, da auch da muss man so ein bisschen den Ball flach halten und nicht alles zu dämonisieren, was da jetzt irgendwie gerade im Social Media Bereich läuft. Trotzdem, du hast es gerade gesagt, ich habe gerade vor letzte Woche irgendwie ein Interview dazu online gestellt, weil ich so wichtig finde, sich auch dieser Mechanismen bewusst zu sein, die da passieren irgendwie, ne? Wie süchtig das uns selber macht und natürlich unsere Kinder und was das eben auch für eine Belastung für den Familienalltag mit sich bringt. Nichtsdestotrotz, mal so als Ausblick, wenn sich Bitcoin jetzt weiter ins Bewusstsein der Menschen und der Familien weiter voranarbeiten würde, sage ich mal, was würde dann für die Familien als Chancen darin stecken? Was denkst du?
Naja, ganz banal gesagt, fängt es damit an, dass du in der Lage bist, Wert und Geld eben über Raum und Zeit zu bringen, und zwar ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Also das ist schon sehr wichtig, das ist diese Selbstermächtigung. Ich kann Geld nehmen, abspeichern und für meine Kinder und Kindeskinder hinterlassen. Ja, und zwar ohne, also um es jetzt banal zu sagen, nicht böse sein, aber das mit der Erbschaftssteuer ist mir ein bisschen egal. Ne? Also it's not, für mich not relevant. Ja? Und das sind technische Geschichten. Die können jetzt dann die Kanter Staat sagen, ja, aber du musst melden und so weiter. Ja, aber dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo ich mich dann wirklich aus El Salvador melde. Ja? Mhm. Und das sind aber ich kann das sagen, weil in Österreich wird es keine Erbschaftssteuer geben. Vielleicht bei euch, aber bei uns wird das sowieso nie eingeführt. Aber das sind Punkte, wo ich schon der Hoffnung und der Meinung bin, dass sie eben in ihrer regulatorischen Wirkung bereits, bevor ich überhaupt weg bin, weil ich will nicht weg. Ja? Das ist das Praktische. Und im Großen und Ganzen, ich glaube, das Fiat-System, das Schuldensystem, das System, das wir in den letzten Jahrzehnten an die Spitze getrieben haben, das hat schon sehr viel zu tun mit extremem auch Individualismus, schlecht für die enge Community und auch schlecht für die Familie. Da gibt es auch ganz andere, Aspekte oder Symptome, die wir jetzt hier gar nicht besprechen, die jetzt vielen Leuten gleich mal einfallen werden, ja. Und dass eine Rückkehr zu einem härteren Geld, und das ist inevitable, also das wird garantiert passieren, ist das Gold, Bitcoin, eine Kombination, haben wir wieder harte Fiat-Währungen, all das wird in irgendeiner Form passieren. Es gibt das Pendel schwingt zurück. Ja? Das fängt eben schon mit der Demografie an, weil was wir nicht über die Inflation besprochen haben, ist ja auch, diese Phase der Inflation ist ja auch in einer Phase der Menscheninflation gekommen. Also wir sind auf 9, 10 Milliarden gestiegen, wir wissen aber schon, dass wir bei 10 Milliarden aufhören werden und dann gehen wir wieder runter. Ja. Mhm. Und ich sehe das sehr positiv, weil ich schon der Meinung bin, dass wir da vieles verloren haben. Und das sind aber nicht nur, das sind nicht wir, also das sind viele andere Gegenden der Welt haben ihre Werte besser behalten als wir. Mhm. Und mich macht das auch sehr traurig und ich nehme mich da auch nicht aus. Aber mittelfristig, langfristig glaube ich schon, dass das Bitcoin als ein Element, als ideales, hartes Geld da eine gute Rolle spielen kann.
Mhm. Ja, ich sehe es sehr ähnlich, dass das eben jetzt einfach ein Zugang ist zu diesem ganzen Verständnis und Bewusstsein über das, ne, wo wir stehen, was auf uns zukommt. Und du hast damals die Folge wo ich bei dir im Podcast war, untertitelt mit oder betitelt mit dem großen Wort Notausgang. Mhm. Und da war ich erst völlig irritiert, als ich das gesehen habe, Thumbnail, dachte ich so, was will er jetzt damit sagen? Und dann war es auf einmal so, ja, klar. Und genau darum geht's. Es ist so ein bisschen so ein Notausgang, den man sich so öffnen kann und ne, wo man sieht, ah, da ist immer auf jeden Fall eine Tür, durch die ich gehen kann, wenn ich das erstmal verstanden habe. Also so sehe ich es auch ein bisschen.
Das YouTube-Thumbnail-Game ist halt auch eine Wissenschaft für sich.
Ja, ja, davon mal ganz abgesehen. Aber es war erst so, hä? Aber das, irgendwie hat es dann doch total Sinn gemacht. Ja, Nico, ich glaube, wir haben viele, viele Themen angerissen. Meine Botschaft ist immer, don't trust Verify und ja. Mach dich selber schlau, wenn du uns jetzt hier zugehört hast. Sind jetzt wahrscheinlich nochmal wieder viel mehr Fragezeichen aufgegangen, als du vielleicht schon bisher durchs Hören meiner Folgen hattest. Aber nimm einfach mit, was dich gerade anspricht, hör da einfach zu, nimm's auf und wo es dich vielleicht irgendwie hinzieht, geh tiefer rein in die Themen Goldstandard, ne, die Historie von Geld, von Gold, alles, was Nico heute so ein bisschen angerissen hat. Es ist alles super spannend. Man muss es nicht im Detail sich erarbeiten, aber man kann es und es macht in vielerlei Hinsicht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und Bitcoin ist es eben auf jeden Fall wert, sich damit zu beschäftigen. Nico, du erzählst jetzt nochmal, wo findet man dich am besten? Wie kann man bei dir lauschen?
Am allerbesten einfach, was Bitcoin bringt, auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts suchen. Ich selbst bin @NicoJilch auf Twitter, da mache ich aber nichts, da gehe ich auch nicht wieder hin, da halte ich mich fern.
Sehr vernünftig.
Und auch sonst auf Social Media eben meistens unter was Bitcoin bringt unterwegs, da findet man mich dann. Und wenn du meinen Namen googelst, findest du auch meine Website und meine Kontakte und so, aber ja, LinkedIn schaue ich auch einmal im Monat rein.
Sehr gut. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich glaube, gerade in den 2020, als ich so meine eigene Reise dann unabhängig von meinem Mann in den Bitcoin-Space begonnen habe, war, was Bitcoin bringt, tatsächlich so mein meistgehörter Podcast. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel davon mitgenommen, weil du eben nicht nur diese Technik-Themen und Chart-Analysen und so machst, sondern eben genau diese sehr unterschiedlichen Menschen da immer wieder zusammenbringst und unterschiedliche Sichtweisen auf das ganze Thema da einbringst. Das ist wirklich super wertvoll.
Das freut mich sehr. Vielen Dank.
Sehr gerne. Am Schluss habe ich mal zwei Fragen, die musst du jetzt auch noch schnell beantworten. Die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Naja, das ist in einem Familienpodcast, kann ich jetzt, muss ich jetzt einfach sagen, für Kind 1, 2 und Kind 3.
Okay. Aber deiner Frau sicherlich auch, oder? Du darfst
vier. Naja, aber ich darf nicht vier sagen, ich muss drei sagen. Meine Frau fliegt raus.
Okay. Touché. Alles klar. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Ich glaube, die wichtigste Botschaft wäre, bei all diesen Überlegungen und Problemen, teilweise auch Ängsten und Vorsorge und Selbstermächtigung und Hinterfragen und so weiter, nie zu vergessen, im Moment zu bleiben und den Moment zu genießen, gerade in der Familie, gerade mit deinen Kindern, weil nichts ist schlimmer, als wenn du drauf kommst, dass du jetzt gerade den Moment eben nicht genießen kannst, weil du gedanklich ganz woanders bist und das ist ultimativ, und das ist leider hart, aber es ist ultimativ egal, ob du dir jetzt Gedanken über den Bitcoin-Kurs machst, die politische Lage in Deutschland, das Wetter in El Salvador, solange du nicht gedanklich im Moment bist und bei deinen Kindern bist, hast du den Moment irgendwie verloren. Und wir alle Eltern wissen, wie sich das anfühlt und das passiert uns trotzdem die ganze Zeit. Und wenn es eine Sache gibt, die wirklich wichtig ist, ist, dass man das übt und trainiert.
Sehr schön. Das ist eine echte Happy Little Souls Nachricht, Botschaft. Vielen Dank dafür. Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und dein großartiges Wissen hier geteilt hast. Und dir weiterhin viel Erfolg und gute Besserung noch weiterhin und liebe Grüße.
Dankeschön, Susanne. Alles Gute.
Bis dann. Tschüss. Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.